Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema heute Abend geht um die Wiedergeburt, aber wie man das in Verbindung bringt mit dem Leben nach dem Tod, ist mir etwas rätselhaft. Und wenn es mir rätselhaft ist, dann wird es Ihnen auch rätselhaft sein. Denn andere Leute verstehen nur, was der Redner selber versteht oder schreibt, nicht wahr? Wenn er es nicht versteht, dann versteht kein Mensch mit. Aber ich tue mein Bestes. Klar ist es, dass nur der Mensch, der von neuem geboren ist, die Aussicht hat auf die Nähe des Schöpfers, wenn er einmal heimgeht. Also die Wiedergeburt in der Hinsicht hat schon eine Verbindung mit dem Leben nach dem Tod. Aber ich kann nicht autoritativ beschreiben, wie es aussehen wird. Dort, weil ich noch in Zeit und Raum bin. Aber ich tue mein Bestes mit dem einen Thema. Es ist immer schlecht, wenn man versucht, zwei Themen in einem zu machen. Da gibt es immer Verwirrungen. Und man verliert viel Zeit. Nun, wenn ich Sie ganz bestimmt hier hätte bis 1 Uhr heute Morgen, morgen früh, würde ich es probieren. Aber lieber nicht. In meinem Alter, sagt meine Frau, musst du vorsichtig sein, dass du nicht zu einer Talking Machine wirst. Also, das ist sehr, sehr ernst zu nehmen, wenn der 95 Jahre alt heranrückt, nicht wahr? Deshalb muss ich das, muss mich ein bisschen einschränken da. Nun, meine Damen und Herren, wir haben etwas gehört aus dem Johannes-Evangelium. Ich will noch einige Verse zu diesem Thema lesen, die wir noch nicht bekommen haben, aber es schadet nicht, wenn wir einiges zweimal hören, denn es ist alles so grundlegend, dass wir das gut vertragen können. Es war einer unter den Pharisäern, ein Mann mit Namen Nikodemus, ein Ratsherr der Juden. Dieser kam zu Jesus bei der Nacht und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Er war logisch. Ein Mann, der das tun konnte, was Jesus tat, musste Gott mit sich haben. Und was meinen Sie, dass er dachte? Ich denke, er meinte vielleicht diese Speisung der 5000, nicht wahr? Dann die 12 Körper voller Überreste nachher. Denn bei den Juden hat Gott sie gespeist 40 Jahre in der Wüste. Denn nachdem Jesus das getan hatte, das eine Mal mit den 5 Brötchen und mit den Fischen, kamen die Pharisäer zu ihm und sie haben gleich gesagt: Aber, das ist sehr wunderbar, was du tust, aber Moses hat 40 Jahre getan. Kannst du uns füttern 40 Jahre lang, ohne dass wir arbeiten müssen? Das ist ganz typisch für der Glaube, der von Wundern abhängig ist. Man verlangt immer mehr. Es ist wie Morphin und Heroin, es ist suchtbildend, dieser Glaube, der nur basiert ist auf Wunder. Man verlangt immer mehr. Die Pharisäer sind ganz unverschämt zu ihm gekommen und haben gesagt: Du hast es einmal getan, fein, wir akzeptieren das, aber Moses hat es 40 Mal getan. Mach du es auch 40 Mal, dann glauben wir dir auch. Es hat nichts mit Logik oder Ehrlichkeit zu tun, es hat einfach mit der Sucht zu tun, dass wenn man einmal Wunder gehabt hat, verlangt man noch mehr. Nun darf ich fragen, ob Sie alle hören können. Sonst werde ich einfach ein Mikrofon benutzen und so laut reinschreien, dass die Fensterscheiben klirren. Aber wenn ich versuche, mitten zwischen den beiden, dann falle ich zwischen zwei Stühlen. Nicht wahr? Und dieser nimmt nicht genug auf und dieser nimmt auch nicht genug auf. Können Sie alle hören? Wer nicht hören kann, der soll bitte die weiße Fahne hissen. Dann weiß ich, dass wir Frieden schließen müssen. Gut. Wir wissen, dass du als Lehrer von Gott gekommen bist, denn niemand kann diese Zeichen wirken, die du wirkst, wenn nicht Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht von oben her geboren wird, kann das Reich Gottes nicht schauen. Nikodemus sagt zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er groß ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Nun, das war wirklich, Entschuldigung, obwohl er Kirchenrat war, nicht wahr? Ich entschuldige all die Kirchenräte, die mit ihr verwickelt sind durch die vorhergehenden Bemerkungen über seinen Rang, Nikodemus' Rang. War doch ein bisschen borniert, sowas zu sagen, nicht wahr? Ich meine, überlegen Sie, was er gesagt hat. Total daneben. Ich meine, wir können mal gleich mal sehen, wie Jesus das meinte, aber so meinte er es nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes eingehen. Also, die Frage für jeden von uns heute Abend ist, bin ich aus Wasser und Geist geboren? Nun, das ist vielleicht genauso schwierig zu verstehen, wie das zweite Mal in den Leib der Mutter gehen, nicht wahr? Und noch einmal geboren werden. Was heißt das, aus Wasser geboren und aus Geist geboren? Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht darüber. Er sieht die verwunderten Augen von Nikodemus nicht wahr. Wovon redest du denn jetzt? Aber man muss bedenken, er ist ein Theologe. Und Jesus redet durchaus im Sinne der Theologie. Denn er war erstaunt. Du bist der Lehrer Israels, Theologie, und du verstehst das nicht. Was fehlt dir, Nikodemus? Wundere dich nicht darüber, dass ich dir sagte, ihr müsst von oben her geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. So verhält es sich mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nun, heute Abend will ich versuchen, mit Gottes Hilfe Ihnen klarzumachen, was das heißt, aus dem Geist geboren zu werden. Denn das Wort Geist im Deutschen ist sehr, sehr verwässert worden. Viele können nicht unterscheiden, was der Unterschied ist zwischen Seele und Geist. Die reden von Geistseele. Geistseele. Was das bedeutet, weiß ich nie. Aber so reden sie. Nun, lasst uns zuerst mal gucken und sehen, was das bedeutet mit der Wiedergeburt an sich. Die Wiedergeburt und das Geborenwerden an sich. Warum nimmt der Herr Jesus so ein Gleichnis von der Geburt? Das Kind von der Befruchtung an ist am Leben, ist ein potenzieller Mensch in den verschiedenen Stadien der Entwicklung zum erwachsenen Menschen. Aber der Mensch im Mutterleib, wie jede Mutter weiß, ist oft sehr am Leben. Zum Beispiel, Sie wissen, dass wenn eine Mutter im sechsten oder siebten Monat ein bisschen zu schnell die Treppe runterläuft, dass das Kind durchgeschüttelt wird. Nun, das Kind schwimmt im Wasser und hat sehr gute Federung da, nicht wahr, in dem Wasser, wie es schwimmt. Aber man hat die Kinder untersucht, die so durchgeschüttelt worden sind. Wissen Sie, was sie tun, diese kleinen Wichtel? Die tun dann, wenn sie so unverschämt durchgeschüttelt worden sind, die tun den Daumen in den Mund und suchen Trost in ihrem Daumen. Also sie haben vollkommen, ihre Emotionen sind da, die schmollen. Wenn die Mutter singt, die Stimme ist nicht so sehr weit weg von dem Kleinen und der Kleine erkennt die Stimme der Mutter. Wenn die Mutter schöne geistliche Lieder singt, nicht diese Bumslieder, nicht wahr, sondern wirklich schöne geistliche Lieder, da ist das Kind beruhigt, hat also die Emotionen. Aber überlegen Sie, ich habe heute Nachmittag die Kinder gehört, wie sie Trepp auf, Trepp ab, Trepp auf, Trepp ab, bums, 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 herumlaufen. Und dann springen sie von oben bis unten in einem Ruck, nicht wahr? Und da gibt es einen kräftigen Bums im Haus. Und man fragt sich, wie viel Schädel oder Beine kaputt sind. Aber wie ist es mit dem Kind im Mutterleib? Nun, jede Mutter weiß, dass das Kind strampelt. Und sie ist froh, denn wenn diese, was man im Englischen nennt, Quickening, stattfindet, dann weiß sie, dass das Kind am Leben ist. Aber das Leben des Kindes im Mutterleib, obwohl es das gleiche Kind ist, das dann durch die Geburt zur Welt kommt, das Leben, die Art und Weise zu leben vor der Geburt, ist ganz, ganz gar anders als das Leben nach der Geburt. Zum Beispiel, das Kind vor der Geburt hat zwei vollkommene Augen, aber es sieht nichts. Und wenn es zur Welt kommt, im Mutterleib war es sehr, sehr dunkel. Und dann haben die Ärzte diese starken chirurgischen Lampen auf die Mutter und auf das Kind, das geboren wird, gerichtet. Dann haben sie das Gesicht des Kindes gesehen bei der Geburt. Wir haben vier gehabt, meine Frau und ich habe sie alle, ich war Assistent zur Hebamme, jedes Mal. Und es tut ihnen weh, wenn diese starken Lichter in die Augen leuchten. Und die schrauben das Gesicht zusammen und dann machen sie, bah, was weh tut. Es tut sehr weh. Ich bin sehr dafür, dass man versucht, die Geburt so wenig gewalttätig wie möglich zu machen. Ich versuche es auch in der Musik zu tun, aber leider bin ich nicht zuständig für das. Meine Frau ist die Musikerin. Aber da muss der Mensch lernen, von der Gnade Jesu wirklich beeinflusst zu werden. Und da wird er nicht um sich hauen und bumpsen, all das. Das Kind sieht nichts im Mutterleib, hat Augen, sieht aber nichts. Hat Beine, kann nicht laufen, strampelt schon und strampelt tüchtig. Hat die Emotionen da, denn wenn die Mutter das Kind durchschüttelt, wird es den Daumen in den Mund stecken, um Trost zu holen. Also all diese Dinge sind da. Und Sie müssen bedenken, während wir hier unseren Tag verbracht haben, sind Hunderttausende von solchen Kindern mit den modernsten Mitteln hingerichtet worden. Das Kind benutzt den Mund nicht zum Essen. Erst bei der Geburt normalerweise werden die Stimmbänder benutzt bei dem Kind. Und wenn es nicht schreit, kommt eine stämmige innere Hebamme und klatscht dem Kind, was man nicht mag zu tun nachher, obwohl es sehr wohl täte, wenn man das ein bisschen ab und zu täte. Nicht brutal sein, aber ab und zu. Ein Klaps kann das Leben retten, wenn es rechtzeitig geschieht. Und die Hebamme klatscht drauf, nicht wahr, dass es wirklich rot wird. Und da schreit das Kind. Und so tut es dann das erste Mal die Luft in die Lungen bekommen. Bis jetzt hat es nur durch das Blut des Mutterkuchens geatmet. Und jetzt fängt es an, die eigene Lunge zu benutzen. Es benutzt den Mund auch, um ab und zu Fruchtwasser zu trinken. Also obwohl es kein Essen einnimmt durch den Mund, nimmt es schon Fruchtwasser ein durch den Mund, so oft es Durst hat. Aber die Art und Weise des Lebens vor der Geburt und nach der Geburt ist absolut verschieden. So ist ein Mensch, der nicht von neuem geboren worden ist, er ahnt nicht, er kann nicht ahnen, wie es sein würde, wenn er von neuem geboren wäre. Die zwei Arten von Leben sind die gleichen Leben, also ist der gleiche Einzelne, der gleiche Mensch, aber die Art und Weise, die äußeren Umstände sind vollkommen verschieden. Nun, Sie wissen, wir wissen alle, dass der Geburtskanal sehr schmal ist, sehr eng. Und das Kind hat große Mühe, durchzukommen. Und vor allen Dingen die Mutter, wenn es ein großes Kind ist, sie hat große Mühe auch. Also die Wiedergeburt, der Wechsel von einer Art und Weise zu leben in die andere Art und Weise zu leben, kann sehr schmerzhaft sein. Jesus hat das oft genug gesagt. Er sagt, der Weg, der zum Leben führt, und die Wiedergeburt führt zum Leben, ist schmal, und wenige sind die, die ihn finden. Es ist unwahrscheinlich schmal, der Weg in diese Welt durch den Geburtskanal. Dann überlegen Sie diesen Punkt. Ich dachte heute Nachmittag, wie die Kinder von oben bis unten die Treppe runtergesprungen sind. So 10 auf einmal, nicht wahr? Alles zur gleichen Zeit. Ich dachte, vor 2-3 Jahren waren sie zusammengefaltet in eine Gebärmutter, schlimmer als eine Sardine. Denn die Sardinen in der Büchse sind wenigstens gerade gelegt, nicht wahr? Aber das Kind ist in der Gebärmutter, ist verknotet wie ein Matrosenknoten, nicht wahr? Also wie das geschieht, wenn man sieht, die Lage des Kindes da drin, wie das zusammengepackt ist, ist also spottet der Kunst, nicht wahr? Wie man ein Kind so verknoten kann, ohne dass was Böses passiert. Aber solange der Kopf zuerst rauskommt, ist es gut, denn es ist sehr gut geschmiert mit Fruchtwasser und das Kind kommt langsam zur Welt und schreit. Das Erste, nimmt den ersten Atemzug. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, hören Sie mal dieses zu. Die Welt um die Mutter kennt das ungeborene Kind nie. Die Welt um die Mutter ist Wirklichkeit für die Mutter und das Kind ist nicht so sehr weit von der Wirklichkeit, das sind nur ein paar Millimeter, nicht wahr, die das Kind treffen von der Wirklichkeit. Und das Kind hört von Ferne die Laute, die die Mutter hört. Sie hört auch das Singen. Das Kind hört auch das Singen der Mutter. Aber bedenken Sie, bei der Geburt geht eine Welt dem Kind auf, die vorher dem Kind unvorstellbar sein musste. Wie sollte ein ungeborenes Kind ahnen, was die Mutter tut, wie sie herumspaziert im Haus den ganzen Morgen, den Aufwasch macht und vielleicht dabei singt? Wie soll das Kind das deuten? Kann es nicht. Aber die Wiedergeburt ist genauso. Das Reich Gottes ist genauso um uns herum, wie die Welt der Mutter um die Mutter herum ist. Nur erfährt es das Kind nicht, bis es geboren wird. Und so können wir das Reich Gottes nur erfahren, wenn wir von Neuem geboren werden. Sagt Christus, sagt es Nikodemus. Und er musste schlucken. Theologe wie er war, er verstand es nicht. Und es sind sehr viele, die es nicht verstehen. Aber ich will versuchen, das ganz klar zu machen, jetzt, was das in Wirklichkeit ist. Dann müssen wir eine Stufe weiter zurückgehen zu der Befruchtung, um dies zu verstehen. Nun, ich tue jetzt etwas, was glaube ich, vorher nie geschehen ist, besonders in gläubigen Kreisen nicht. Ich will Ihnen zeigen, was das Wesen der Kreativität in einem Menschen und in Gott ist, wie Gott kreativ wirkt. Wissen Sie, ich und Sie alle, Sie kamen zustande als 23 Chromosomen auf einem Spermium zusammenkamen mit 23 Chromosomen auf einem Ei. Jetzt passen Sie sehr genau auf, wenn Sie nicht aufpassen und dieser gläserne Blick in die Augen kommt, die ich so fürchte, dann sind Sie gleich am Anfang verloren. Wenn der Vater, wollen wir sagen, Ihr Vater, 35 Jahre alt war und Ihre Mutter 28 Jahre alt war, alle Zellen im Körper kommen von einer Urzelle, von der Zygote, also von dem befruchteten Ei. Wie alt ist dann rein zeitmäßig das Ei gewesen, aus dem ich entstand? Das Alter der Mutter, nicht wahr? Ungefähr. Denn alle Zellen in meinem Körper kommen von der Zygote zuerst, und wenn die anderen Zellen alle 26 Jahre alt sind oder 28 Jahre alt sind, dann muss das Ei auch so alt sein. Der Vater war, wollen wir sagen, 35. Seine Spermien sind auch 35 Jahre alt, rein altersmäßig. Und das Spermium von 35 Jahren, passen Sie auf, wenn Sie einen Rechenschieber haben, holen Sie den Rechenschieber hervor. Wenn Sie bedenken, dass die Spermien so alt sind wie der Vater, obwohl sie sich sehr schnell vermehren, nicht wahr? Aber das meint, das macht nichts, denn alle Zellen kommen von der Urzelle, von der Zygote am Anfang, und da ist das Alter gleich. Nun, jetzt haben wir eine große Rechnung zu tun. Spermium, 25 Jahre alt, 35 Jahre alt. Ei, 28 oder was Sie wollen, Jahre alt. Wie alt ist das befruchtete Ei? Wie alt? Wenn das Baby empfangen worden ist und die Fusionierung stattgefunden hat zwischen Spermium und Ei, wie alt ist der neue Mensch im Embryo? Null. Er fängt gerade das Leben an. Er hat, wenn es gut geht, ungefähr 70 Jahre vor sich. In meinem Fall sind Ausnahmen, denn ich bin so in der Nähe von 95, wie ich schon gesagt habe, nicht wahr? Aber vergessen Sie das. Jeder neue Organismus fängt mit 0 Jahren an. Nun, das ist doch ein bisschen einfach, nicht wahr, sowas zu sagen. Aber stimmt. Aber überlegen Sie. Wir haben 4 Kinder. Meine Frau und ich, und jedes Kind, wir sind alle gesund, wofür wir sehr dankbar sind, jedes Kind hat potenziell 70 Jahre vor sich. Da haben meine Frau und ich darf nicht sagen, wie alt meine Frau ist, sonst ist das ein Vertrauensbruch, nicht wahr? Sie ist sehr, sehr böse, wenn man das einer Dame tut, darf man nicht machen. Aber wollen wir sagen, dass sie etwas mehr als 17 war, dann sind wir auf sicherem Boden, okay? Und wir haben 4 Kinder produziert und 4 mal 70, potenziell haben sie 70 Jahre vor sich, da haben wir potenziell kreativ 4 mal 70, 280 Jahre produziert. Lernen Sie bitte dieses. Das ist für die Wiedergeburt absolut maßgeblich. Dass wenn ein neuer Organismus entsteht, sei es ein Hahn, sei es eine Henne, sei es ein Alligator, sei es ein Kohlkopf, sei es ein Mensch, geht der neue Organismus in einen neuen Zeitrahmen über. Er bleibt nicht in dem Zeitrahmen seiner Eltern. In meinem Alter ist es nur gut, dass meine Kinder nicht so alt geboren wurden wie ich, nicht wahr? Das wäre doch schrecklich. Aber jetzt haben sie das Leben vor sich und wachsen auf und nützen das aus. Nun, hören Sie zu. Dies ist der Schritt der Logik, so viel ich weiß, nie gemacht worden ist bis jetzt. Aber jetzt passen Sie auf. Wenn Information, eine Vorschrift, wie man einen Menschen baut, in den 23 Chromosomen eines Eies oder eines Spermiums sich mit der Materie verbindet, entsteht potenzielles Alter, entsteht ein neuer Zeitrahmen. Denn ich meine ganz gleich, wenn man 105 Jahre alt ist oder so alt ist wie Abraham und Sarah war zu der Zeit, obwohl sie alt waren, kam das Kindlein mit 0 Jahren zur Welt, nicht wahr? Also mit 9 Monaten in Wirklichkeit, es waren 9 Monate im Mutterleib. Aber war ein Baby. Und die Progression von einem Zeitalter, einem Zeitrahmen, in einen anderen Zeitrahmen, geht immer von diesem Prinzip aus. Das Prinzip ist, wenn Information, Vorschriften sich verbinden mit Materie, entsteht potenziell Zeit. Das ist das Wesen der Zeitdimension. Ich schreibe gerade ein Buch auf diesem Gebiet, denn man hat es nie bearbeitet und es hängt zusammen mit der Wiedergeburt. Obwohl ich als das erste Kind geboren wurde, 40 Jahre alt war, meine Frau etwa 17, nicht wahr, wie ich Ihnen schon gesagt habe, obwohl das der Fall war, spielt das Alter der Eltern absolut keine Rolle bei dem Alter des entstehenden Kindes. Nun, die Bibel nennt, Sie müssen jetzt denken, die Bibel nennt Information Logos. Information, Vorschriften, um eine Synthese zu machen, nennt die Bibel Logos. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass als Gott sagte, es werde Licht, es werde das Meer, es werde die Tiere, es werde die Pflanzen, was geschehen ist, ist, dass Gottes Logos sich mit der Materie verband, und da entstand Zeit. Wenn Logos sich mit Materie verbindet, genau wie bei den Embryonen, die wir jetzt besprochen haben, dann entsteht nicht nur ein neuer Organismus mit 0 Jahren, dann entsteht ein neuer Zeitrahmen. Und so erkläre ich die 7 Tage der Schöpfung. Gott brauchte nicht Zeit, um uns zu machen, denn er ist der Ewige. Und wir wurden gemacht in seinen ewigen Gedanken. Aber als sein Logos aus ihm herauskam und verband sich mit der Materie, da entstand das junge Leben. Die beste Beschreibung für das finden Sie in der Serie von Büchern von C.S. Lewis für Kinder, Narnia, wie er das beschreibt, wie der große König von Narnia, der Jehova ist, wie er die Welt mit einem Lied ins Dasein sang. Und da kamen sie alle
aus der Erde heraus als fertige neue Wesen, 0 Jahre alt, aber alle voll funktionsfähig. Die Verbindung von Information mit Materie ändert den Zeitrahmen. Und das muss man sehr, sehr klar vor Augen haben, ehe man ungerechtfertigte Schlüsse zieht in Bezug auf das Alter der Erde und das Alter der Biologie. Nun lasst uns zurückgehen zu der Wiedergeburt selber und mal sehen, was wir da herausholen können. Der Herr Jesus hat gesagt, dass wir geboren werden müssen aus Wasser und Geist. Nun, ich bat Sie sehr zu merken, dass Geist da eine Rolle spielt. Überlegen Sie, was ich getan habe dort. Haben Sie es gesehen schon? Jesus sagte, mein Wort ist Geist. Denn sein Wort gibt uns die Vorschrift, wie man zum neuen Menschen in Christus werden kann. Und ich glaube, dass wenn man Geist nimmt, wie ich Information genommen habe, denn Worte sind auch in dem genetischen Code vorhanden. Wenn man das so nimmt, sieht man, dass wenn ein Mensch das Evangelium zum ersten Mal hört, hier sieht man es weniger im Siegerland, weil sie es zum 160. Mal hören, nicht wahr? Oder durchschlafen oder wie sie es machen, ich weiß es nicht. Aber wenn ein Mensch zum ersten Mal, wollen wir sagen, aus dem Busch das Evangelium hört, die Idee, dass Gott anders ist als seine Schöpfung, kommt uns nicht in den Sinn. Wir gucken in die Schöpfung herum, wir sehen, wie ein Tier das andere auffrisst und da ist nicht sehr viel Liebe vorhanden. Aber wenn Gott uns sagt, dass er uns haben will, wie wir sind, dass er die Sünder liebt und dass er lieber sein eigenes Leben lässt als Mensch, als dass wir die Konsequenzen unserer eigenen Sünden tragen müssen, das ist etwas ganz Neues für uns, das ist ganz neue Information, dass Gott unverdient liebt. Nun, das Lieben ist gefasst in Worten. Und Worte sind Logos. Mein Wort ist Geist. Wenn ein Mensch das erfasst in seinem Herzen, ist es so, wie ich gesagt habe, neue Information, wenn sie sich verbindet mit der Materie, produziert neue Wesen, neue Organismen. Und da entsteht ein Mensch ursprünglich vor der Geburt und er wird dann ausgetragen, die 9 Monate von seiner Mutter in ihrem Mutterleib. Aber die Idee ist die, passen Sie auf, ich habe schon an einigen Abenden mit Ihnen geredet über Escherichia coli. Escherichia coli ist ein Bakterium, das im Magen-Darm-Traktus wohnt und uns mit der Verdauung hilft. Hat ein relativ einfaches DNA-System. Aber wenn ich imstande wäre, und man hat es teilweise schon getan, dieses DNA-Molekül, diese Information selber zu bauen und mit Materie zu verbinden, dann würde ich ein Escherichia coli machen mit einem eigenen Zeitrahmen. Da würde ich dann wirklich zeigen, dass ich Zeit erschaffen könnte. Und das tut man in den Laboratorien der Welt jeden Tag heute. Dass wir wirklich in Gottes Ebenbildlichkeit gemacht sind, denn die Verbindung von Materie mit Information produziert einen neuen Zeitrahmen. Ich weiß, dass das kompliziert ist, aber überlegen Sie es einen Moment. Es ist nicht so schlimm. Das ist das Wesen der Wiedergeburt. Und ich glaube selber, können Sie das einigermaßen sehen, einige von Ihnen, oder haben Sie keine Lokomotivführerhälse, dass Sie von der Seite gucken können? Sehen Sie, da habe ich oben das Spermium so skizziert, mit all den Bits von Informationen drauf, und 23, und das Alter war 26 Jahre. Gut, und da unten in der Mitte habe ich mit dem Kreuz ein Ei abgebildet, auch mit 23 Chromosomen mit Information. Wenn die beiden zusammenkommen, hat man ein Ei, eine Zygote mit 46 Chromosomen, und das ist genau 0 Jahre alt. Also das Alter der Mutter spielt keine Rolle mehr. Das Alter des Vaters spielt keine Rolle mehr. Hier ist ein neuer Organismus hervorgegangen aus der Verbindung von Logos mit Materie, von Information mit Materie. Überlegen Sie das. Nun, was die Heilige Schrift uns sagt, ist, dass wenn ein Mensch erfährt, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, dann ist er aus dem Zeitrahmen unserer Welt herausgetreten und hat ewiges Leben. Es ist die Verbindung des Herzens mit Gottes Aussagen. Und das bringt den neuen Zeitrahmen. Ich kann das nicht genug betonen. Es hat nichts mit Emotionen zu tun, gar nicht. Es hat nur damit zu tun, dass ich Gottes Wort lieb gewinne und sage, ich mache sein Wort zu meinem Wort, und wenn er sagt, er will die Sünder haben, wie sie sind, ich nehme das an und sage, ich gehöre in diese Kategorie, nimm mich an. Indem ich das tue, komme ich in den neuen Zeitrahmen hinein und ich habe ewiges Leben. Das ist der neue Zeitrahmen. Das ist das Wesen der Wiedergeburt. Man wird das in 20, 30 Jahren in den Biologiestunden lehren, aber vorläufig ist diese Industrie zu jung, als dass man das in den Schulen lehrt. Aber es wird kommen, denn es ist ein Prinzip, das. Wir tun es auch in unserer kleinen Art und Weise, wenn wir ein Haus bauen. Wir machen Pläne, Blaupausen von dem Haus, und wir bauen das Haus nach den Plänen des Architekten, und siehe da, da entsteht etwas Neues, wo wir wohnen können. Nun, es ist nicht ein Organismus, das weiß ich, aber vorher hat das Haus nicht bestanden und jetzt besteht es. Und jetzt fängt also ein neuer Zeitrahmen an und kommt aus dem gleichen Grund, dass die Verbindung von Geist, mein Wort ist Geist, sagt Jesus, mit mir, mich zu einem neuen Menschen macht. Das ist so einfach, wie es ist. Die Verbindung des ewigen Wortes Gottes mit meinem System von Gedächtnis macht mich zu einem neuen Menschen. Was man vergessen hat bei der Verkündigung des Evangeliums, ist, dass es viel leichter ist, die Leute zusammenzupeitschen mit ihren Emotionen und dass sie aufstehen sollen, den Christus bekennen und all das, und zu meinen, dass man sie dadurch zu neuen Menschen gemacht hat. Das hat man nicht getan. Und es hält nie an, diese Art von Evangelisation. Die Art von Evangelisation, die anhält, ist die alte Art, wo die Verkündiger wirklich Gottes Wort verkündet haben, und die Aufnahme dieses Wortes mit mir in meinem Herzen mach mich zu einem neuen Menschen. Kann ich Ihnen das jetzt ganz einfach mit einem alltäglichen Beispiel klar machen? Ich weiß, dass es schwer ist, aber wenn man nie an etwas denkt, das schwer ist, wird man verdummen mit der Zeit. Und da würde ich das verhindern wollen. Ich meine, Siegerland, das wäre doch fürchterlich, nicht wahr? Wollen wir sagen, ich bin ein junger Mann, ich war das vor einigen Jahren, ich erzähle nicht wieder, wie viele Jahre es sind, aber ich war das einmal. Nun, junge Männer und junge Frauen, die brauchen ein Gegenüber, nicht wahr? Meine Mutter hat gesagt zu mir, mein Sohn, wenn du nicht bald eine Frau findest, wirst du komisch. Das ist das weise Wort einer Mutter. Die Mütter gucken ganz erschrocken auf mich. Ist doch wahr. Nun, eines Tages habe ich diejenige gesehen, es hat sehr lange gebraucht, bis meine Augen geöffnet wurden, weil ich sehr langsam bin von Natur, nicht wahr? Und als ich nach Haus kam, nach England, hat mich meine Mutter empfangen an der Tür, an dem Tor des Gutes, wo wir wohnten. Und Damen wissen, nicht wahr? Ich weiß nicht wie, aber meine Damen und Herren, die Damen können die Ohren zumachen. Aber eine Frau braucht nur in ein Zimmer zu gucken. Sie weiß, wer zu wem gehört und wer zu wem gehört. Ich meine, so weiß sie alles. Hast du nicht gesehen, dass das der älteste Bub war? Oder das war die älteste Tochter? Weißt du nicht, dass das ihr Mann ist? Nee, keine Ahnung, nicht die blasseste Ahnung. Du bist aber langsam. Eine Frau geht in ein Zimmer und sie weiß, stimmt's oder stimmt's nicht? Also es ist so laut hier drin, dass ich nicht mehr hören kann. Nun, als ich nach Haus kam, und ich hatte mich nicht verlobt oder so etwas, nur ich hatte eine gute Ahnung, dass das, was ich meiner jetzigen Frau gegenüber empfand, sie mir gegenüber empfand. Es gibt Methoden, wo auch ein dummer Mann das erfahren kann, nicht wahr? Aber die können es. Nun, als ich da ankam, meine Mutter mich empfing, guckte sie mich an und sie sagt, Bub, hast du dich etwa verlobt? Ich sagte, Mutter, nein, noch nicht, aber wenn man langsam fischt, fischt man sicherer, nicht wahr? Und wenn man gleich alles rausratscht, ist das sehr, sehr schlecht, geht die Leine sicher kaputt. Nun, wie ist denn das, dass meine Mutter das gewusst hat? Wenn ein Mann geliebt wird, ändert das ihn. Diese Erkenntnis, dass jemand ihn liebt, macht ihn neu. Stimmt oder stimmt's nicht? Die Engländer haben einen Spruch, der heißt, ich sage es auf Englisch, denn es geht nicht so sehr gut auf Deutsch, aber Englisch geht es besser. Das heißt, behind every good man, there is a better woman. Haben Sie es? Stimmt oder stimmt's nicht? Also hinter jedem guten Mann steht noch eine noch bessere Frau. Stimmt's? Und das kommt davon, dass der Mann sich auf sie verlassen kann und sie sich auf ihn verlassen kann. Und das ist eine innere Erkenntnis, also aufgeschrieben wie Logos im Herzen, und macht einen zum neuen Wesen. Ist doch so. Ich wollte diese schwierige Theorie ein bisschen erleichtern mit einem praktischen Beispiel. Und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, aber das sollte es dazu dienen. Die innere Erkenntnis, die man im Herzen hat, ist imstande, einen ganz anders zu machen. Zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, das weniger geladen ist, als das Beispiel, das ich jetzt genommen habe. Wenn der Johannes nach Haus kommt und Mutter sagt, ehe du spielst, machst du deine Hausaufgaben, geht er an seine Hausaufgaben, setzt sie in die Ecke und ist sehr, sehr, sehr still. Nun, wenn kleine Buben still sind, weiß man, dass ein Bote sein kann von Unheil irgendwo, nicht wahr? Und sie guckt ab und zu rüber zu ihm und sie sieht, dass der Bub heult. Man sieht das an den Tränen, die eben das Gesicht sauber waschen, wo er sich nicht gewaschen hatte am Morgen, nicht wahr? Und er heult ganz bitterlich, er kann nicht fertig werden mit den Aufgaben. Mutter geht rüber, oder vielleicht der Vater, und versucht zu helfen mit dem Problem. Und sagt, aber Johannes, 2 plus 2 ist nicht gleich 5. Natürlich wirst du nie rauskommen, wenn du sowas tust. Und er sieht das, setzt sich in seine Ecke wieder und mit Freude löst er seine Aufgaben. Aber wenn er die Aufgaben so gelöst hat, ist der Bub ein ganz anderer Bub. Stimmt's oder stimmt's nicht? Weil er das Problem im Inneren gelöst hat, macht das ihn frei in jeder Hinsicht. Das ist ein neuer Bub, wenn er das gelöst hat. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir mit den Lebensproblemen fertig werden, indem wir wissen, dass unser Schöpfer uns lieb hat, dann macht das uns zu neuen Menschen. Ist einfach so. Das Verhältnis, das man ein Gegenüber hat, der einen lieb hat, geht derart tief in uns, dass wenn das Wort Gottes auf unsere Herzen geschrieben ist, wie die Chromosomen auf der Zygote und auf den Spermien und auf dem Ei, dann entsteht ein neues Wesen. Das ist, was es bedeutet, die Wiedergeburt. Nun, bis man zur Welt kommt, das ist die Zeugung, wenn die Information so ein neues Wesen probiert, aber bis es klar wird in uns, was in uns geschehen ist, braucht es diese Geburt. Und bei mir hat die Geburt sehr lange gedauert. Ich war jahrelang in Ungewissheit in diesen Dingen, aber wenn Jesus sagt, dass der Weg schmal ist, bis man in die neue Welt hineinkommt, wo man zur Gewissheit gelangt, dann ist es schmal. Und wir dürfen nicht sagen, dass es einfach ein Jux ist, von neuem geboren zu werden. Die Amerikaner, die bringen auch ihre religiösen Sachen in die Politik hinein. Und der allgemeine Witz in Amerika ist, dass der Präsident ein wiedergeborener Mensch ist. Und das ist fast ein Schimpfwort geworden, wie Fundamentalist hier, weil sie es missbraucht haben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Wiedergeburt eine Realität ist und kommt dadurch zustande, dass ich Gottes Wort ernst nehme, wo Gottes Wort nicht ernst genommen wurde, und das bringt einen neuen Organismus hervor und ein neuer Mensch, ein Christ, entsteht. Dann natürlich, das geschieht nicht auf einmal. Das kann so lange brauchen, wie eine normale Geburt Zeit braucht und kann mit sehr vielen Nöten und Problemen verbunden sein, dass der Mensch prüft, was er glaubt. Und wenn er wirklich glaubt und sich darauf verlässt, dann wird er eine neue Kreatur in Jesus. Das ist das Wesen. Nun, ich muss Sie nur fragen, meine Damen und Herren, dann mache ich Schluss. Ich muss Sie nur fragen, könnten Sie wirklich sagen, vom Siegeland, das, was mein Leben bedingt, ist Gottes Wort in mir. Denn wenn ein Mensch geboren wird aus Wasser und Geist, und mein Wort, sagt Jesus, ist Geist. Das ist das Wesen der Wiedergeburt. Die Verbindung der Aussagen Gottes über mich, meine Sünde und über das Opfer Jesu für mich, meine Einstellung diesen Dingen gegenüber bestimmt, ob ich ein neuer Mensch bin in Jesus. Es ist natürlich, wenn man es überlegt und es erfahren hat, kann es verbunden sein mit großer Freude. Es kann auch verbunden sein mit großen Schmerzen, mit großen inneren Zagen. Je nachdem, wie man veranlagt ist. Jede ist verschieden auf dem Gebiet. Aber prüfen Sie sich, wie Sie dazu stehen. Das Wesen der Wiedergeburt ist sicher, dadurch gekoppelt, dass ich mein Leben verschrieben habe dem Wort Gottes. Und dass das das Erste ist in meinem Leben, die erste Priorität. Nun, jetzt muss ich einen zweiten Gedanken, denn das ist der letzte, das ist sehr kurz, dran koppeln, weil etwas sehr Wichtiges ist. Wir haben hier den neuen Organismus, 46 Chromosomen. Und da sind die Vorschriften, die Worte aufgeschrieben, wie man den neuen Organismus baut. Also wenn ich der Organismus bin, wie man meine Nase baut, dass meine Augen blau sind und dass ich ein gutes Gebiss habe, nicht wahr? All diese Dinge sind darin enthalten. Nun, lass mich jetzt eine Frage stellen. Nützt es dem Organismus, wenn diese 46 Chromosomen da sind, mit all der Information, um mich zu bauen, wenn sie nicht gelesen werden und verwirklicht werden? Der Biologe nennt das, wenn sie nicht zur Expression kommen. Also wenn die Vorschriften nicht umgewandelt werden in die Tat, dass die Synthese wirklich geschieht. Es sind sehr viele von uns, wir haben von Kind auf das Wort Gottes gehört, aber ob wir das in unserem Leben zur Expression exprimieren, das ist das Problem. Denn wir haben alle eine Genetik, die, wenn sie vollkommen ausgedrückt wäre, also exprimiert wäre, dann wären wir bessere Menschen, als was wir sind. Aber wir bringen die Information, die in uns ist, nicht zur Expression, dass das zur Tat wird, was aufgeschrieben ist in all meinen Zellen. Was ich meine, meine Damen und Herren, ist dieses, ganz einfach. Viele von uns kennen das Wort Gottes sehr gut. Aber wenn es zur Praxis kommt, zum Beispiel, du sollst nicht afterreden. Entschuldigen Sie das Wort. Denn das ist, was Brüder und Schwestern auseinanderbringt. Wir haben das in unserem Informationsspeicherung und Wiedergabesystem, aber wir tun es. Und das Ergebnis ist, dass die Information, die wir in der Bibel haben und die in unserem Herzen sein könnte, nicht zum Ausdruck kommt. Und die Plage in der christlichen Gemeinde weltweit, Amerika wie auch hier, Sie wissen, dass wir sehr viel in Amerika sind, in Australien und Neuseeland, die Frage ist die, nicht, dass die Leute die Bibel nicht haben und nicht kennen, sie kennen sie, aber sie schicken die Ribosomen nicht herum, um die Information zu lesen und zur Expression zu bringen. John Wesley in 50 Jahren hat England zu einer neuen Nation gemacht. Als er an die Arbeit ging mit George Whitefield, war das Land ein Land der Besoffenen. Die haben alle Gin getrunken. Und ich weiß nicht, wie viel Liter hat jede Person Gin getrunken. Er hat auch sehr viel Methanol drin. Also, nennt man das Holzgeist hier, oder? Also CH3OH, das. Und natürlich wurden sie davon blind, weil es so toxisch ist. Nun, er hatte sehr, sehr schlechte Voraussetzungen für seine Revolution, aber bis er 86 Jahre alt war, hatte das Land umgekrempelt. Praktisch eigenhändig. Also mit George Whitefield hat ihm auch geholfen. Aber eine solche Revolution, dass die Politiker einfach gestaunt haben, dass sie das getan hat. Nun, die Frage mit Wesley ist diese. Wesley ist nach Westminster gerufen worden, weil die Engländer das alte Problem hatten damals, wie wir es jetzt haben. Was macht man mit Irland? Ich frage, die Engländer waren immer so mit den Irländern und sie haben sie sehr schlecht behandelt, die Engländer, die Irländer. Und sie haben Wesley gefragt, als sehr weiser Mann, was er tun würde. um die irische Frage zu lösen. Er hat vom Parlament gesagt, meine Damen und Herren, denn es waren beide da, die Antwort ist ganz einfach. Senden Sie zu der irischen Kirche, the Church of Ireland, einen Pfarrer, der so lebte wie Paulus. Und das Problem ist in 50 Jahren gelöst, genauso wie es jetzt gelöst ist in England. Denn er hat es in 50 Jahren getan in England. Schicken Sie nur einen Mann, der das tut, das Problem ist, meine Herren, gelöst. Er hatte recht. Aber sie hatten nicht die Leute, die sie schicken konnten. Sie fanden sie nicht. Und das ist das Problem heute. Gott wartet auf den Mann, der so leben kann wie Paulus. Dann sind alle Dinge wirklich möglich. Gut, das ist das Wesen der Wiedergeburt. Die Aufnahme und die Verwirklichung, die Expression, wie die Biologen sagen, der Information aus dem Logos, Geist, mein Wort ist Geist. Wenn wir das tun, dann werden wir so denken, prinzipiell, wie Jesus. Denn das Wort Gottes sagt uns, wie er zu vielen, vielen Problemen denkt. Und wenn wir das kennen, und das unsere Denkweise ist, dann wird das neue Wesen zum Ausdruck kommen in der Wiedergeburt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld mit mir. Es ist ein schweres Thema durchzunehmen, aber die Prinzipien sind sehr, sehr wichtig. Neue Information, die sich verbindet mit Materie, macht neue Zeitrahmen und neue Organismen. Und das ist das Wesen der Wiedergeburt. Vielen herzlichen Dank.